Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer schauen wir jede Woche hinter aktuelle Schlagzeilen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es noch werden wollen. In der letzten Woche gab es immer wieder besorgniserregende Schlagzeilen über Gewalttaten von Jugendlichen. Messerangriffe, Gruppenbelästigungen, Missbrauch und Vandalismus. Das Innenministerium schlägt Alarm, dass die Zahl der Kriminalität von Jugendlichen steigt. Seit 12. März gibt es sogar eine neue Einsatztruppe zur Bekämpfung von Jugendkriminalität. Außerdem denken einige VertreterInnen der ÖVP laut über Änderungen im Jugendstrafrecht nach. Beispielsweise darüber, das Alter der Strafmündigkeit zu senken. Wir schauen uns die ganze Thematik heute näher an. Geraten wirklich so viele Jugendliche auf die schiefe Bahn? Was sind die Hintergründe von Kriminalität bei jungen Menschen? Und wie kann man sinnvoll mit der Situation umgehen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Stefan Glaser. Stefan hat die Jungen Linken Niederösterreich mit aufgebaut. Er ist mittlerweile bei der KPÖ aktiv und in seinem Brotberuf als Sozialarbeiter arbeitet er viel mit Jugendlichen und jungen Männern und hat da Berufserfahrungen zum Beispiel bei den autonomen Frauenhäusern gesammelt und arbeitet momentan unter anderem im Jugendbereich bei einer Männerberatungsstelle in Wien. Freut mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Stefan.
Ja, freut mich auch, heute wieder hier zu sein.
In Wien hat der Fall eines 12-jährigen Mädchens, das von einer Gruppe junger Burschen über längere Zeit missbraucht wurde, sehr nachdenklich und betroffen gemacht und die Frage aufgeworfen, was man tun kann, damit sowas nimmer passiert und wie sowas überhaupt passieren kann. Als Reaktion darauf steht die Senkung der Strafmündigkeit erneut zur Debatte. Wie schätzt du das ein? Denkst du, dass eine Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre gerechtfertigt ist und da tatsächlich was bringt oder nicht?
Ja, also das sind natürlich ziemlich heftige Sachen, die da passiert sind und die einen auch nicht kalt lassen, klar. Und ich glaube, dass das auch total richtig ist, dass man sich da anschauen muss, weshalb das passieren konnte und auch überlegen, was man tun kann, damit das nicht mehr so vorkommen kann. Und wenn man sich das fragt, dann halte ich die Senkung der Strafmündigkeit nicht für sinnvoll, nein. Also es muss was getan werden, ja, das ist auch nichts Neues. Also im Gewaltpräventionsbereich fordern wir seit jeher, dass mehr getan wird und dass vor allem auch in Präventionsarbeit investiert werden muss. Und das ist ja auch ein sehr großer Bereich. Also da braucht es beispielsweise mehr Investitionen in die soziale Arbeit, in den Ausbau von Streetwork und Jugendzentren. Es braucht Investitionen in die Kinder- und Jugendhilfe, auch in die Kinder- und Jugendpsychiatrien und auch mehr kassenfinanzierte Therapieplätze und niederschwellige Beratungsangebote. Also da sind wir Sozialarbeiter uns übrigens auch ziemlich einig mit PsychiaterInnen und RichterInnen. Und bei diesen Maßnahmen dürfen wir dann aber auch nicht stehen bleiben, sondern wir müssen uns auch die größeren Dinge in den Blick nehmen und über Armut und finanziellen und sozialen Status reden. Aber das werden wir dann eh später machen, nehme ich an. Genau. Und was mir zu Beginn auch wichtig ist, ist, dass man sich natürlich auch damit auseinandersetzen muss, was es überhaupt heißt, kriminell zu sein. Also welches Verhalten, welche Handlungen werden in einer Gesellschaft als so abweichend eingestuft, dass sie als kriminell gelten. Das ändert sich ja auch historisch total. Und dann könnte man auch noch nachfragen, wie und mit welchen Mitteln gegen welche Art von Kriminalität vorgegangen wird. Weil Straftat ist ja auch nicht gleich Straftat. Und bei diesem Thema Jugendkriminalität und so weiter, da werden dann oft Körperverletzungen und Misshandlungen mit Diebstahl und Drogenmissbrauch, aber auch mit Vandalismus in einen Topf geworfen. Wobei man da schon differenzieren müsste, was wem wie sehr schadet. Also das muss man sich schon anschauen. Aber da bräuchte es wahrscheinlich dann auch eine extra Folge mal mit einem extra Gast, weil das Thema ist sehr groß, Kriminalität und so weiter. Mhm. Und mir ist nur wichtig anzumerken, dass man bei dem Ganzen schon auch merkt, dass gerade Wahlkampf ist und dass die Tatsache, dass die ÖVP das Thema gerade so massiv bespielt und auch gleich eine neue Einsatzgruppe aus dem Boden stampft, das hat wahrscheinlich mit dem Wahlkampf zu tun und da geht es auch viel darum, politisches Kleingeld zu machen. Und das soll jetzt bitte aber auch nicht die Straftaten runterspielen. Das heißt nicht, dass man nichts machen soll. So. Aber ich würde mir schon auch wünschen, dass die ÖVP manchmal oder die Regierung, dass die auch mit so starker Vehemenz gegen Steuerhinterziehung von Unternehmen vorgeht oder gegen Wirtschaftskriminalität oder nicht ausbezahlte Überstunden und dass die da mal eine Einsatzgruppe gründen und das Thema medial wochenlang bespielen. So wird sie natürlich nicht machen, weil die ÖVP ganz vorne mit dabei ist, sowas zu verteidigen und runterzuspielen, weil sie die Vertreter dieses bürgerlichen Systems sind. Aber wie gesagt, das heißt jetzt auch nicht, dass wir uns nicht mit Kriminalität und Jugendlichen auseinandersetzen sollen. Aber diesen medialen Hype und die Fokussetzung der Regierung, das muss man schon auch kritisch im Blick haben.
Und auch, dass es eine ehrliche Auseinandersetzung damit braucht, eine, die wirklich interessiert ist, auch die Ursachen dahinter zu sehen und zu verändern vielleicht auch. Und das heißt, du sagst aber, man muss auch immer kritisch hinterfragen, welches Verhalten überhaupt als kriminell gilt und darf da nicht alles über einen Kamm scheren. Also es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob eine Person dabei zu Schaden kommt oder einer Person was angetan wird oder ob es halt Sachbeschädigung ist und auch welche dann nochmal. Und aber dann auch die Senkung der Strafmündigkeit hältst du dann wahrscheinlich einerseits aus diesem Grund heraus, also auch dieses über den Kamm scheren für falsch, also auch von jungen Leuten so quasi, aber auch, weil du gesagt hast, Präventionsarbeit wäre eigentlich total wichtig, also aus Sicht der Prävention siehst du das wahrscheinlich für den komplett falschen Ansatz dann, oder?
Genau, ja, total. Also vor allem kann man auch feststellen, Jugendliche, die kriminell werden, die sind häufig in ihrer emotionalen Entwicklung hinterher und haben oft noch nicht die Fähigkeiten entwickelt, nach sozialen Normen zu handeln. Also die haben dahingehend oft ein Defizit, sonst würden sie oft nicht so handeln. Und zu weiteren Gründen kommen wir vielleicht eh später noch, aber ein Hauptgrund ist eben diese emotionale Entwicklung und die sozialen Fähigkeiten. Und wenn man die als 12-, 13-Jähriger noch nicht entwickelt hat, dann wird man die erst recht nicht im Gefängnis lernen. Also dort lernt man eher das Gegenteil. Um diese sozialen Fähigkeiten zu lernen, braucht es Unterstützung. Auch Konsequenzen, ja, aber vor allem viel Unterstützung. Und die muss strukturell gegeben werden und ausfinanziert werden. Und wenn man sich dann noch fragt, ob man das Strafausmaß erhöhen soll, also grundsätzlich kann man klar sagen, dass die Höhe der Strafe einen Jugendlichen nicht von einer Straftat abschreckt. Das ist einfach so. Also für einen 14-jährigen Jugendlichen ist das noch überhaupt nicht greifbar, was es bedeuten wird, wenn der ins Gefängnis kommen wird. Und schon gar nicht, ob der jetzt dafür 1 oder 3 Jahre ins Gefängnis kommt. Also Jugendliche denken beim Begehen von Straftaten nicht daran, ob sie da jetzt so oder so lange ins Gefängnis kommen würden, wenn sie erwischt werden.
Mhm. Das heißt, der Grund irgendwie zu sagen, jetzt diese Maßnahme macht keinen Sinn, ist auch, weil man sich denkt, die ändert nichts dran, dass junge Leute eben das dann machen oder halt in den verschiedenen Fällen. Warum das so ist oder was da die Hintergründe sind, schauen wir uns voll gerne später noch an, weil die muss man ja verstehen, damit man auch was wo ansetzen kann für Veränderung. Jetzt habe ich im Zug der Vorbereitungen gesehen, dass es scheinbar wirklich einen starken Anstieg von gemeldeten Tatverdächtigen gegeben hat. Zum Beispiel die Zahl der 10- bis 14-Jährigen, die wegen krimineller Aktivitäten angezeigt wurde, hat sie beispielsweise innerhalb von 10 Jahren, also von 2013 bis 2022, verdoppelt. Jetzt sagen aber Expertinnen, dass man da keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte, weil zum Beispiel wirklich so Schuldsprüche jetzt aber in anderen Altersklassen, weil die sind ja noch nicht strafmündig, aber dass wirkliche Schuldsprüche in der Jugendkriminalität zurückgegangen sind. Was ist denn da deine Einschätzung? Sagt dieser Trend etwas aus? Wenn ja, was? Wie steht es um die Jugendkriminalität in Österreich? Ist es wirklich so schlimm?
Also grundsätzlich stimmt es, dass die Zahl der Anzeigen gestiegen ist, ja. Aber die Zahl der Verurteilungen ist gesunken. Und das wird tatsächlich auch von Seiten von manchen Richterinnen und Richtern so erklärt, dass es eine höhere Anzeigenbereitschaft gibt. Und das bedeutet, dass Leute einfach öfter eine Anzeige erstatten als früher. Als Beispiel, früher wurde zum Beispiel eine Schlägerei am Schulhof, wurde die oft schulintern geklärt, indem der Direktor geschimpft hat, die Eltern informiert wurden, Schulverweis angedroht. Und dann war es das oft auch schon mal. Jetzt wird eine Schlägerei auch schon mal angezeigt und Polizei eingeschaltet. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Also sowas unter den Tisch zu kehren ist auch nicht gut, nein. Aber da gibt es eine andere Qualität der Anzeigenbereitschaft. Und ein Faktor, den fand ich auch ein bisschen lustig, die Birgit Haller, die ist vom Institut von Konfliktforschung, das ist eine der Expertinnen auf diesem Feld, die hat letztens auch gesagt, ein bisschen lapidar, dass Leute heutzutage einfach viel schneller etwas auf die Nerven geht und deswegen mehr Anzeigen erstattet werden. Man muss sich das natürlich trotzdem gut anschauen. Grundsätzlich heißt aber Anzeigen, also mehr Anzeigen bedeutet nicht automatisch, dass auch mehr passiert. Und mehr Anzeigen bedeutet auch nicht, dass es zu mehr Verurteilungen oder Schuldsprüchen kommt. Anzeigen können sich als haltlos herausstellen, die können eingestellt werden oder jemand wird freigesprochen. Also die Zahl der Anzeigenstatistik wird dann nach dem Freispruch halt nicht runterkorrigiert. Und die Schuldsprüche insgesamt in dem Feld gehen aber zurück. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass alles gut wäre und dass wir uns gemütlich zurücklehnen können. Nein, der vollständige Teil muss dann auch noch, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, muss dann auch noch angemerkt werden, das gibt es doch noch sowas wie einen außergerichtlichen Tatausgleich. Da gibt es dann quasi keine formale Verurteilung, aber trotzdem ist klar, dass was passiert ist. Das wird jetzt aber ein bisschen zu technisch werden.
Mhm. Was sind denn eigentlich so, wenn man sich das anschaut, weil du ja gesagt hast, man muss unterscheiden zwischen, welche Straftaten werden eigentlich begangen. Was sind denn eigentlich so die häufigsten Straftaten, wo Jugendliche auch verurteilt werden?
Ja, die häufigsten und typischsten Delikte für jugendliche Straftäter und auch Straftäterinnen sind Diebstähle, Drogenmissbrauch und Körperverletzungen. Wird manchmal auch so ein bisschen als kleine Leute-Delikte bezeichnet, so im Vergleich zu den großen Delikten wie Wirtschaftskriminalität und so weiter, was ich vorher kurz erwähnt habe. Aber ja, das sind die häufigsten und typischsten Delikte. Zusätzlich kommt noch Vandalismus dazu, Sachbeschädigung, aber ja, das sind die typischsten Delikte.
Da finde ich auch spannend, dass solche Dinge, also wie man in der Vorbereitung geredet, also bei diesen Fragen von Drogenmissbrauch oder sowas, dass das einerseits was ist, was ja manchmal irgendwie mit ja, sich selbst einfach hauptsächlich zu tun hat, also auch irgendwie Selbstverletzung und gleichzeitig auch der Rahmen einen Unterschied macht. Also wenn zum Beispiel Cannabis legalisiert wäre, würde es wahrscheinlich sehr viel weniger Drogendelikte geben. Also auch das, was du, unterstreicht nochmal das, was du vorher gesagt hast, von was wird kriminalisiert, auch historisch nochmal. Jetzt sagt man, was ich auch sehr spannend finde, dass in der Zeitspanne von 14 bis 25 Jahren das Risiko am höchsten ist, straffällig zu werden und dass es danach stetig abnimmt, was ja total spannend ist eigentlich. Warum ist es so? Was sind vielleicht da die Gründe für Straffälligkeit bei Jugendlichen?
Ja, also da sagt man meistens, dass also Jugendliche haben in der Regel noch nicht so große und entwickelte Fähigkeiten, mit Konflikten und Problemen gut umzugehen. Dadurch neigen sie dann auch zu mehr Risikoverhalten oder auch zu Kurzschlussreaktionen, wo sie nicht vorher nachdenken und sich der Konsequenzen auch nicht bewusst sind von ihrem Handeln. Auch müssen Jugendliche dann erst erfahren, was ihr Tun eigentlich bei anderen auslöst, wie sie auf andere wirken. Und das passiert dann oft gemeinsam mit Verletzungen von Regeln und Normen. Also da geht es auch ganz viel um Grenzen ausloten und ausprobieren. Klassisch, wie man das halt auch kennt, wenn man zum Beispiel in der Schule einen neuen Lehrer bekommt, den man noch nicht ganz einschätzen kann, dann probiert man am Anfang ein bisschen aus, wie weit kann man gehen, was lässt er mir durchgehen, wie viel kann ich mir erlauben, bis man mir eine Grenze aufzeigt und bis der dann quasi auch sagt, so, jetzt reicht's bis hierhin und nicht weiter. Und dann verhält man sich auch von Lehrer zu Lehrer sehr unterschiedlich, weil die Grenzen unterschiedlich sind. Das ist jetzt ein bisschen ein vereinfachtes Beispiel natürlich, aber das brauchen junge Menschen, um die Grenzen von anderen zu verstehen und in weiterer Folge auch, um die eigenen Grenzen abzustecken. Und bei diesem Grenzen ausloten kommt es in dieser Lebensphase dann immer wieder auch vor, dass auch die Grenzen des Strafrechts übertreten werden. Das lässt sich aber auch weltweit feststellen und das ist auch über Jahrzehnte in die Vergangenheit zurück das Gleiche. Also das ist grundsätzlich nichts Neues, dass Jugendliche auch im Rahmen des Strafrechts da Grenzen austesten. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass man nichts machen soll wieder. Also im Gegenteil, da würden ja die meisten präventiven Maßnahmen auch ansetzen, damit dieses Grenzen austesten, damit das im besten Fall nicht auf die Kosten von dem anderen geht und im besten Fall innerhalb der gesetzlich erlaubten Grenzen bleibt. Und was man dann auch nicht vergessen darf zu erwähnen, auf der ganzen Welt ist Jugendkriminalität ein vorwiegend männliches Phänomen. Also nicht nur männliche Jugendliche machen sich strafbar, nein, aber der Großteil der Straftaten wird von männlichen Jugendlichen begangen. Und da haben wir auch eine traurige Parallele zu erwachsenen Straftätern, besonders im Gewaltbereich, weil nicht nur Burschen sind viel öfter als Mädchen die Straftäter, sondern Burschen sind auch viel öfter die Opfer oder die Betroffenen von Straftaten. Und erklären kann man das zu einem gewissen Grad auch damit, dass die Anwendung von Gewalt sehr stark verknüpft ist mit der Vorstellung von bestimmten Männlichkeitsbildern. Also das Ausüben von Dominanz, das sich über andere stellen und das Androhen oder auch Anwenden von Gewalt, das hat viel mit Männlichkeitsvorstellungen zu tun, die natürlich gesellschaftlich geprägt sind. Und um diesen patriarchalen Vorstellungen von einer guten, von einer starken Männlichkeit zu sprechen, ist es oft nötig, sich mit gewalthaltigem Verhalten Respekt unter Gleichartigen zu verschaffen. Aber das ist jetzt auch ein bisschen kurz natürlich dargestellt. So, mir geht es nur darum, also Männlichkeit und Mannsein, das wird ganz stark verknüpft damit, anderen gegenüber gewalttätig zu sein. Also, dass sich Männlichkeit auch darin zeigt und beweist, ob man mit Gewalt umgehen kann und ob man Verletzungsmacht hat oder ob man verletzungsoffen ist. Also diese Gegenüberstellung gibt es ja manchmal. Im Idealbild können Männer nämlich vermeintlich nicht verletzt werden. Also sie sind nicht verletzungsoffen und das müssen sie auch oft gewaltsam von sich abspalten und lieber die Verletzungsmacht haben, also lieber, blöd gesagt, lieber Täter sein als Opfer. Und dann gibt es wiederum auch andere Theorien, die davon ausgehen, dass Gewalt eine zwischenmenschliche Handlungsmöglichkeit ist, Und dass die aber gesellschaftlich sehr stark in diesem binären Geschlechtersystem vergeschlechtlicht ist. Also in der Geschlechterordnung klar den Männern zugeschrieben wird. Also Männer können und sind gewalttätig und Frauen nicht. Das ist dann auch mit ein Grund, warum Frauen die physische Gewalt viel seltener als adäquate Handlungsmöglichkeit in Anspruch nehmen. Und das ist auch so stark in den Köpfen von der Gesellschaft und von uns Leuten drin, dass dann beispielsweise nicht gesehen wird, wenn auch Burschen oder Männer von Gewalt betroffen sind. Und da gibt es zum Beispiel auch viel zu wenig Opferschutzeinrichtungen für Männer. Und gleichzeitig wird dann auch übersehen, wenn Mädchen oder Frauen Gewalt ausüben. Also es gibt zum Beispiel auch fast überhaupt gar keine Antigewaltprogramme für Frauen, obwohl der Bedarf eigentlich da wäre. Aber da muss man auch ziemlich nachziehen.
Du hast jetzt sehr viel über entwicklungspsychologische Erklärungen gesprochen, also dass in diesem Alter Grenzen ausgetestet werden und auch persönliche Erfahrungen eine Rolle spielen, dass Geschlecht auch eine Rolle spielt, was auch sehr logisch ist und dann auch das Spezifische für diese Altersgruppe zum Teil ausmacht, also eben dieser Prozess des Erwachsenwerdens, oder?
Genau, ja, also wie gesagt, gerade diese Phase ist geprägt von Ausprobieren und von Ausreizen und das gehört dazu quasi. Und wenn dann aber noch schlimme oder belastende Ereignisse passieren, wenn da noch irgendwas Trauriges, Dramatisches in der Familie dazukommt, das können Todesfälle sein, Konflikte, Scheidungen, aber auch Krieg und Flucht oder eigene Erfahrungen mit Gewalt oder Missbrauch in der Familie oder auch außerhalb, das macht dann Jugendliche zusätzlich nochmal anfälliger für straffälliges Verhalten.
Jetzt abseits von Grenzen austesten, Lernen von Umgang mit Konflikten und dem Spezifikum männlicher Gewalt, über die wir vor kurzem einen Podcast zu Frauenmorden gesprochen haben, muss es doch auch noch andere Gründe geben, weshalb junge Leute kriminell werden, oder? Weil sonst müssen ja alle jungen Menschen diese Grenzen austesten, wie du es ja genannt hast.
Ja, genau. Also grundsätzlich spricht man in der Forschung so von Risikofaktoren oder von Schutzfaktoren. Und grundsätzlich geht es auch ganz viel um Tendenzen, weil es gibt jetzt nicht den einen Grund meistens, warum jemand gewalttätig oder warum jemand straffällig wird und warum jemand anders das nicht wird, sondern wenn man sich beispielsweise einen Jugendlichen anschaut, der straffällig geworden ist, dann lässt sich feststellen, dass eine Reihe von verschiedenen Faktoren, meist von Risikofaktoren, gegeben war. Und beim Jugendlichen, der nicht straffällig geworden ist, da wird man meistens erkennen können, dass mehr Schutzfaktoren zutreffen und die Risikofaktoren eher weniger.
Was sind dann diese Risikofaktoren genau? Was kann man sich da konkret darunter vorstellen?
Also Risikofaktoren sind beispielsweise auf einer biologischen und persönlichen Ebene zu finden. Also da geht es zum Beispiel um Erregbarkeit, ob man per se ein impulsiveres Gemüt hat oder ob man nur schwer reizbar ist. Wie steht es um die Risikobereitschaft? Auch Intelligenzminderung kann da reinspielen, muss aber nicht. Und was auch auf der Ebene der Persönlichkeit angesiedelt ist, das sind persönliche Einstellungen. Also wenn man zum Beispiel gewaltbefürwortende Einstellungen hat, dann wendet man Gewalt auch eher an, um Konflikte zu lösen und nimmt Gesetze vielleicht auch nicht so ernst. Also auf dieser Ebene, da ist es auch ein bisschen schwieriger, gesellschaftlich anzusetzen. Eine weitere Ebene, die es dann gibt von den Risikofaktoren, das ist das Elternhaus. Drogenkonsum oder eigene Kriminalität der Eltern, das sind hier naheliegende Risikofaktoren, aber auch Konflikte, Gewalt oder Trennungen zwischen den Eltern, genauso wie mangelnde Aufsicht und Kontrolle von Seiten der Eltern, bis hin zu Vernachlässigungen oder auch Misshandlungen. Das ist eine Ebene, da kann man auch mit sozialer Arbeit, mit Kinder- und Jugendhilfe, mit Schule, Ausbildung und so weiter entgegenwirken. Aber auch klar mit besseren Umständen für die Familie, also Armutsbekämpfung, höhere Löhne, weniger Arbeitsstunden, mehr Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe, größere und lebenswertere Wohnungen zum Beispiel. Also da gibt es viele, viele Aspekte, die da eigentlich auch reinspielen könnten, die es Familien leichter machen, halt sich gut um ihre Kinder zu kümmern und ihnen gute Unterstützung zu geben. Und dann eine weitere und eine wirklich wichtige Ebene der Risikofaktoren, das sind die sozialen bzw. sozioökonomischen Verhältnisse. Und da kann man auch sagen, wenn Jugendliche aus einer niedrigeren sozialen Schicht kommen, also ärmer sind, dann ist das Risiko, straffällig zu werden, tendenziell auch höher. Und wenn dann der soziale Status niedrig ist, wenn man auch beispielsweise zusätzlich noch rassistisch ausgegrenzt wird, gesellschaftlich weniger teilhaben kann, zu einer marginalisierten Gruppe dazu gehört etc., dann ist das auch ein Risiko. Und Abbruch von Schule oder Ausbildung kommt da genauso ebenso dazu wie Arbeitslosigkeit.
Mhm. das, was du beschreibst, unterstreicht ja auch sehr, dass es auf die Umstände ankommt, unter denen junge Leute groß werden und dass das auch viel damit zu tun hat, ob man gut versorgt und sicher ist. Du hast vorher neben den Risikofaktoren auch von Schutzfaktoren gesprochen. Was wären dann diese Umstände, die dazu führen, dass junge Leute dann eben zum Beispiel nicht gewalttätig werden?
Genau, also ganz grob gesagt, die Schutzfaktoren, die muss man ausbauen und verstärken. Und die Schutzfaktoren findet man auch wieder auf verschiedenen Ebenen. Also auf der Ebene der Persönlichkeit kann man zum Beispiel sagen, wenn man persönliche und auch berufliche Ziele hat, das ist ein Schutzfaktor. Auch wenn man Erfolgserfahrungen gemacht hat mit nicht delinquenten und nicht straffälligen Verhalten. Auf Ebene des Elternhauses, wenn die Eltern vertrauensvolle Bezugspersonen sind, wenn es da viel emotionale Zuwendung und Kontrolle gibt auch. Und auch wenn man in seinem sozialen Umfeld Vorbilder hat mit einem guten Problembewältigungsverhalten. Also wenn man da merkt, wie Konflikte gut gelöst werden. Und auf der Ebene der sozialen Verhältnisse, natürlich, wenn man aus einem guten Haushalt kommt, mit finanziellen gut ausgestattet ist, aber auch wenn man zum Beispiel, hat die Forschung herausgefunden, wenn man eine emotionale Bindung zur Schule hat. Das ist auch oft ein präventiver Faktor, ein Schutzfaktor. Und wenn man da auch Umgang und Unterstützung mit nicht straffälligen Jugendlichen hat, also wenn man sich sehr viel umgibt mit Leuten, die auch nicht straffällig geworden sind, das ist auch ein Schutzfaktor.
Macht da total viel Sinn und ich würde sagen, irgendwie so ein bisschen teilweise also Dinge irgendwie, die hausverstanden sind von jedem Elternteil manchmal, oder?
Ja.
Zu sagen, was ist irgendwie der Umgang, was ist das Umfeld und so. Und wie kann man das stärken, ein Positives?
Genau, ja. Und da kann man auch, können wir auch viel, viel stärken, auch auf Seite von der Schule zum Beispiel. Also wenn es mehr Schulpsychologie gibt, mehr SchulsozialarbeiterInnen, wenn in der Schule auch mehr Förderung und Stärkung vom Selbstbewusstsein dabei ist, wenn da auch vermittelt wird, dass man selbstwirksam ist, wenn man Erfolgserlebnisse macht. Und aber auch den Abbau von Ängsten. Also zum Beispiel, was Noten, Leistungsdruck angeht oder auch die Angst vorm Sitzenbleiben. Also das sind alles keine förderlichen Faktoren.
Ich finde, es sagt irgendwie auch schön, dass es halt quasi so Bereiche gibt, in denen man eingreifen kann. Also gesellschaftlich, das sind dann die Bereiche, die irgendwie in der Öffentlichkeit so quasi stattfinden. Und dann aber diese Dinge auch ein bisschen, die dahinter liegen oder die im Privaten sind. Also eben sowas, was du vorher beschrieben hast mit ökonomischen Verhältnissen und finanziellen Mitteln. Zum Beispiel, oder eben auch was in der Familie daheim passiert, dass da total wenig, oder dass man da auch was ändern müsste und dass das dann sozialarbeiterisch aber auch oft herausfordernd ist irgendwie. Mhm. Jetzt wollte ich noch ein Thema eingeben, das auch immer sehr heiß gekocht wird in den Medien und das aber irgendwie auch eine Basis hat, die wir uns heute anschauen wollen. Nämlich haben Statistiken und ForscherInnen herausgefunden oder sind sehr, sehr einig, dass junge Leute ohne österreichische Staatsbürgerschaft überrepräsentiert sind. Das heißt, mehr Straftaten begehen als junge Menschen mit österreichischem Pass. Das ist quasi einfach ein Fakt, der da ist. Und das nutzen dann natürlich schon auch einige politische AkteurInnen, um gegen Menschen mit Migrationsgeschichte zu hetzen. Wir wollen heute das nicht machen, sondern stattdessen fragen, was sind denn Erklärungen dafür, dass das so ist? Hängt das auch mit der gesellschaftlichen Position und den vorherigen Erklärungen zusammen, die du da gegeben hast?
Ja, finde ich eine wichtige Frage, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist natürlich auch ein bisschen kompliziert immer. In den Medien, da wird meistens dann auf die Nationalität eingegangen, so, aber nie auf andere Faktoren. Also, okay, ja gut, auf das Geschlecht wird meistens schon auch eingegangen, meist sind das Männer oder Burschen, aber auf zum Beispiel auf sozioökonomische Faktoren wird da eigentlich nie eingegangen. Was dann eben, wie du sagst, auch dazu führt, dass Migranten und Migrantinnen einfach auch per se als kriminell oder krimineller dargestellt werden. Ja, natürlich sind die sozioökonomischen Hintergründe auf den ersten Blick auch schwerer festzustellen. So. Aber wenn das in der Berichterstattung mit dabei wäre, dann würde man wahrscheinlich recht schnell die Antwort haben, nämlich, dass es am dringendsten Armutsbekämpfung braucht.
Es wird ja immer wieder gesagt, dass die Kriminalität einfach in anderen Kulturen anders gehandhabt wird, also anders ausgelebt. Denkst du, man kann zum Zusammenhang zwischen Kriminalität und kulturellem Hintergrund der TäterInnen überhaupt eine Aussage treffen?
Ja, also da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Aspekte. Ich finde das sehr spannend. Da gibt es so einen US-amerikanischen Kriminologen, den Albert Cohn, und der hat vor ein paar Jahrzehnten hat er sich mit Kriminalität von jungen Menschen auseinandergesetzt. Und der spricht da meistens von Kämpfen junger Männer der Arbeiterklasse um soziale Anerkennung. Der sagt auch, dass es hier meistens darum geht, dass junge, marginalisierte, also ins Abseits gedrängte Männer versuchen, die Benachteiligung, die sie erleben, zu überwinden, also die Benachteiligung, die sie aufgrund von ihrem sozialen Status erleben. Und das versuchen sie zu überwinden halt mit abweichenden Mitteln, beispielsweise mit Gewalt, weil ihnen keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, weil die Mittel, die sonst Leuten zur Verfügung stehen, wie sozialer Aufstieg, Bildung, guter Job, guter Lohn, Erfolgserlebnisse in dem Bereich, die stehen vielen Leuten, die quasi ins Abseits gedrängt sind, gar nicht zur Verfügung. Also wenn man sozioökonomisch ganz weit unten ist, wenn man keine Zukunftschancen hat und auch von großen Teilen der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert wird und Rassismus erlebt, dann stehen einem eben diese vielen adäquaten, unter Anführungszeichen, die adäquaten Handlungsmöglichkeiten gar nicht offen, um diese Benachteiligung zu überwinden. Und dann kann man sich aber immerhin noch mit Gewalt, damit, dass man der Stärkste ist und dass einem niemand etwas antun kann, da kann man dann zumindest in gewissen Kreisen Respekt und Anerkennung bekommen. Und das Gemeine ist ja, dass zum Beispiel die Herkunft oder auch in den USA Race, dass das extrem stark damit verknüpft ist, welcher sozialen Schicht man angehört. Das heißt, das, worauf dann der Fokus in der Berichterstattung gelegt wird, das ist dann die Herkunft, weil das Gute auch in ein rassistisch geprägtes Weltbild passt. Aber was nicht gesehen wird, ist, dass im Hintergrund eigentlich, dass es da ganz stark um ökonomische Verhältnisse geht.
Diesen Zusammenhang von Klasse und Migrationsbiografie kann man sich in unserem Podcast Linke Theorie beim Gespräch mit Bafta Sabo und Eleonora Mendeville anhören nochmal, wie nämlich Migrantinnen oft überausgebeutet werden und deshalb auch zwangsweise ärmer sind und welche Folgen das hat. Aber auch, dass man nicht alles in einen Topf werfen kann, sondern sich das konkret anschauen muss, weil es macht einen Unterschied, ob ich als reiche Person aus England nach Österreich komme oder als Gastarbeiterin aus dem Balkan oder von wo auch immer. Aber eben das, was du sagst, dass Migrationslinien oft mit Klassenlinien zusammenhängen und man die dann aber leicht übersieht, die Klasse. Und auch wenn man sagt, das ist der zentrale Punkt jetzt, also wenn wir da jetzt drauf kommen, würdest du dann sagen, Kultur spielt überhaupt keine Rolle?
Nein, so würde ich das auch nicht sagen. Aber inwiefern dann jetzt Kriminalität an sich was mit Kultur zu tun hat, das kann man, glaube ich, auch nicht so leicht sagen. Also beim Teil der Kriminalität, also bei Gewalt, da gibt es schon einiges auch an Forschung. Also aus der Gewaltforschung kann man schon auch feststellen, dass Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel mit stark patriarchalen Rollenbildern aufwachsen, also wo es in der Familie, wo es klare Rollenaufteilungen gibt, Männer sollen sich so und so verhalten, Frauen haben XY zu tun, und wo es dann so ist, dass Männer immer die Bosse sind im Haus und dass Männer entscheiden, was getan wird, dass Männer entscheiden, wie das Geld verwaltet wird etc., dass es in solchen Familien auch öfter zu Gewalt kommt. Im Gegensatz dazu Familien, in denen wichtige Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, in denen Mutter und Vater gemeinsam auf Augenhöhe sind, da gibt es dann am seltensten Gewalt. Und man dann quasi mitbekommt, dass Gewalt oder auch das Androhen von Gewalt, dass das eine Ressource ist, die man einsetzen kann, um zu bekommen, was man will und um respektiert zu werden, ja, dann ist das auch tendenziell so, dass man das auch außerhalb der Familie öfter auf dieses gewalthaltige Verhalten zurückgreift. Und das ist dann eben insofern eine kulturelle Sache, wie es halt im nahen Umfeld von Kindern und Jugendlichen gelebt wird. Und da gibt es natürlich auch klassisch, unter Anführungszeichen klassisch österreichische Familien im ländlichen, aber auch im städtischen Gebiet, wo solche patriarchalen Familienstrukturen gelebt werden. Und auch viele migrantische Familien gibt es, wo das überhaupt nicht so gelebt wird. Also das ist jetzt definitiv nichts Natürliches und auch nichts, was nicht veränderbar wäre. Aber grundsätzlich kann man da schon sagen, so wie das gelebt wird und die Geschlechterrollen, die man da vorgelebt bekommt, die prägen einen natürlich. Und das hat schon auch was mit Kultur zu tun. Und wenn man das dann aber auch ernsthaft probieren würde und auf unterschiedliche Arten und Weisen versuchen würde, mit bestimmten Communities auf Augenhöhe zu arbeiten und sie zu unterstützen, das wäre halt auch mal was. Also was sicher nicht hilft, ist auf bestimmte Personengruppen hinzuhauen und sie über den Kamm zu scheren und zu sagen, dass alle jungen Männer mit Migrationsgeschichte aus bestimmten Ländern, dass die gewalttätig sind. Weil das führt dann im Worst Case auch zu einer Annahme von dieser Rolle. Also quasi, na, wenn alle glauben, ich bin ein fieser Gewalttäter und wenn ich mich in der U-Bahn neben ihn hinsetze und mein Sitznachbar dann Rucksack oder Handtasche ein bisschen fester festhaltet, oder wenn mein Lehrer oder meine Lehrerin mir begegnet mit Argwohn und auch die Polizei kontrolliert mich immer im Park, weil sie davon ausgehen, dass ich ein Messer mit habe oder Drogendeal oder so. Also wenn das die Erfahrungen sind, die junge Menschen in Österreich machen, dann ist das auch nicht zuträglich. Weil aus der Arbeit aus dem Feld wissen wir auch, ich wiederhole mich ein bisschen, aber klare Zukunftsperspektiven, Jobmöglichkeiten, Lehrstellen, gute Bildungs- und Aufstiegschancen, unterstützen, wo man Unterstützung, wo man welche braucht, das sind gute Möglichkeiten, heranwachsende Jugendliche auf eine gute Bahn zu bekommen und nicht Ausgrenzungen oder stereotype Vorteile, mit denen man den Leuten begegnet.
Jetzt haben wir schon vorher gesagt, es wird viel über das Jugendstrafrecht diskutiert. Und es ist ja grundsätzlich ist das ja eigentlich ein spannender Ansatz, dass es das Jugendstrafrecht überhaupt gibt. Also dass man sagt, junge Menschen müssen anders behandelt werden als Erwachsene. Und da jetzt auch vielleicht nochmal, um einen Überblick zu bekommen, wollte ich fragen, wie schaut das aus mit dem Jugendstrafrecht ganz genau? Ist das tatsächlich ein eigenes Recht? Ab wann ist man zurzeit strafmündig? Und genau, inwiefern sollte man da vielleicht auch Dinge ändern?
Also grundsätzlich gibt es jetzt kein eigenes Gesetzbuch für Jugendliche, auch nicht im Strafrecht. Aber es gibt eben dieses JGG, das Jugendrechtsgesetz. Und das ist die Ergänzung zum allgemeinen Strafgesetzbuch. Und da wird das Strafrecht für Jugendliche eben in diesem Gesetz ein bisschen geregelt. Technisch ausgedrückt ist das Jugendgerichtsgesetz, das verlagert den Strafzweck ein bisschen von der Generalprävention hin zur Spezialprävention. Das klingt kompliziert, aber heißt eigentlich nur, im Gegensatz zum Strafrecht für Erwachsene wird Haftstrafe dann auch als wirklich das allerletzte Mittel gesehen, auf das man zurückgreift. Vorher versucht man, die Person abzuhalten, wieder kriminell zu werden, versucht man Prävention zu machen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es dann aber schon auch Delikte, vor allem solche, die halt wirklich schwerwiegend sind, wo dann die Freiheitsstrafe eine Konsequenz ist. Das ist jetzt nicht kategorisch ausgeschlossen bei Jugendlichen, das gibt es schon auch. Genau, und dann gibt es eben noch, dann ist es eben noch so, dass man unter 14 quasi auch nicht strafmündig ist. Und dann von 14 bis 18, beziehungsweise oft auch schon ein bisschen länger, also das hört dann nicht mit 18 konkret auf, sondern geht dann oft auch bis 20, 21, gilt dann eben ein anderes Strafausmaß. Und da kann man in der eine Faustregel ist da quasi die Hälfte des Strafausmaßes, was es für Erwachsene gibt.
Wieso ist es eigentlich so, dass Jugendliche im Strafrecht anders behandelt werden als Erwachsene?
Ich glaube, die Begründung ist die, dass Kinder und Jugendliche einfach keine Erwachsenen sind und auch nicht kleine Erwachsene. Also wie ich jetzt auch am Anfang bereits gesagt habe, so die Persönlichkeit ist in dieser Altersgruppe noch nicht vollständig entwickelt. Die Lebensumstände und die Situation ist einfach ein komplett anderer auch. Und deswegen gibt es dann auch den Versuch, dass das ein bisschen auf der Gesetzebene mitgedacht wird. Und aus der Gesetzgeberperspektive, da ist auch die Idee eben, dass die Sozialisation noch gar nicht abgeschlossen ist bei Jugendlichen und deshalb kann auch noch effektiver resozialisiert werden. Also man ist noch kein verhärteter Krimineller, sondern man kann schon auch noch zum Besseren bekehrt werden, so unter Anführungszeichen. Und das kommt schon auch daher, dass eigentlich auch bekannt ist, dass zum Beispiel lange Gefängnisstrafen für die Resozialisierung überhaupt nicht förderlich sind, sondern eher kontraproduktiv sind.
Vielleicht zum Abschluss, was sind die Dinge, die man jetzt direkt tun sollte, um besser mit Jugendkriminalität umzugehen?
Ja, also zusammenfassend ganz klar Armutsbekämpfung und mehr Zukunftschancen. Einbindung auch in soziales, gesellschaftliches Leben, in der Schule, Lehre, Beruf etc. Armutsbekämpfung auch, damit die Eltern besser für ihre Kinder schauen können, auch besser Bezugspersonen sein können und so weiter. Und zusätzlich auf jeden Fall mehr Streetwork, mehr Schulsozialarbeit, generell auch mehr Sozialarbeit, mehr Beratung, mehr Begleitung, mehr Workshops, mehr Aufklärung, mehr Unterstützung einfach.
Okay, danke dir, Stefan. Danke für das Einordnen von der Debatte jetzt zur Jugendkriminalität, mit der wir sehr viel konfrontiert sind und auch aufzuzeigen von, man kann eben einerseits präventiv sehr viel machen, man kann an sehr viel kleinen irgendwie Schrauben drehen. Es ist sehr komplex, es gibt viele Gründe irgendwie dafür, aber es geht dann schon oft irgendwie ans Eingemachte, an die ökonomische Basis, die irgendwie dahinter steht, weil die sehr für andere Möglichkeiten auch bestimmt. Darum finde ich auch diesen Punkt von einerseits Armutsbekämpfung, aber andererseits auch eben, dass man diesen sozialen Verhältnissen einfach auch etwas ändern muss, damit es weniger Gewalt, auch Gewalt gegeneinander irgendwie gibt in unserer Gesellschaft. Danke dir, Stefan.
Ja, sehr gerne, danke.
Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann kommenden Samstag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst. Und eine kleine Einladung zum Schluss. Von 12. bis 14. April findet das Theorieseminar für Frauen in Linz statt und es gibt noch ein paar Plätze. Das Thema ist Wählt Kommunistinnen, kommunistische Perspektiven auf Parlamentarismus, nämlich also Frage, wie stehen wir eigentlich zur Macht im Staat und welche Chancen und Fallstricke hat eigentlich auch der Parlamentarismus? Anmelden kann man sich unter www.jungelinke.at unter Veranstaltungen. Ich hoffe, wir sehen uns dort und sonst hören wir uns hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!